Ja, meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir hier in Dortmund sein können. Immer wieder werden wir an Dortmund erinnert, wenn wir die Bundesliga sehen. Leider ist das letzte Spiel verloren gegangen. Aber Dortmund kämpft immer wieder nach oben. Ja, und so kämpft ihr auch in diesem Vorbild der Fußballer, oder? Als Gemeinde. Wenn man einmal im Jahr vielleicht hier nach Dortmund kommt, sieht man die Gemeinde aus einem anderen Blickwinkel, als wenn man jeden Sonntag hier in die Stunden geht, oder? So habt ihr die Chance, heute Morgen Eindrücke von mir zu bekommen. Und ich denke, hoffe, dass das geistliche Eindrücke sind. Ich möchte euch verschiedene Tipps geben, was mir auffällt, was gut ist, was schlecht ist. Also wir haben die Chance, voneinander zu lernen. Und das ist mir eben schon passiert. Der Eberhard hat mir wohl die beste Nachricht heute Morgen gegeben, dass euer Online-Auftritt sehr gefragt ist. Wie ihr wisst, sind da zahlreiche Besucher, 2000 oder wie war das?
Weit über 2000.
Weit über 2000. Und eure Seite wird gesucht, auch in Amerika. Also das habe ich von unserer Homepage noch nicht gehört. Ich muss mich direkt mal erkundigen, wenn ich zu Hause bin. Also das ist ein sehr gutes Zeichen, denke ich mal. Und dieses Zeichen von Fruchtbarkeit, da wollen wir uns vielleicht heute Morgen ein bisschen mehr bewusst machen, was dran ist für die Gemeinde, für uns in Raubach, für euch in Dortmund. Also mein Anliegen ist, dass wir voneinander lernen und dass der Herr uns führt. Ich darf mich noch mal ganz kurz vorstellen. Meine Frau Annette und ich, wir haben 6 Kinder, 6 Töchter. Das hört man nicht alle Tage. Die sind
eine schöner als die andere.
Alle längst erwachsen. Aber wir haben dann auch einige Enkelkinder. Und da sind 9 Enkelsöhne zu vermelden und 2 Töchter. Enkeltöchter. Das ist auch ganz nett, oder? Also wenn wir alleine jetzt im Haushalt sind und wir planen, Kaffee zu trinken, plötzlich geht die Türe auf und 7 kleine Enkel kommen reingestepst. Da ist jeder Kuchen zu klein, jede Mahlzeit zu kurz. Und wir können nachher die Brocken unterm Tisch auflesen, weil die Jüngste gerade mal laufen kann. Ja. Ja, wir sind in einer Gemeinde zu Hause. An die 200 Geschwister. Und wir haben da ein ähnliches Bild, dass wir über 30 Kleinkinder haben, unter 6 Jahre. Und da ist natürlich jede Menge los. Also es gibt keine Gemeindestunde, wo wir nicht Babygeschrei in unserer Mitte haben. Und ich höre das super gerne. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten zur Segnung von Kindern. Ja. Und da war meine Predigt, alle Kinder in die erste Reihe und die ältesten Brüder mussten nach hinten ausweichen. Ich habe gesagt, das ist meine ganze Predigt. Lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Ja, es bedarf immer wieder, dass man den Geschwistern das bewusst macht, weil je älter die Geschwister sind, umso weniger können die dann Babygeschrei vertragen. Das ist das zumindest bei uns. Aber es ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit, der, ja, dass Gott hinzutut. Und ich denke, das ist auch euer Anliegen. Vielleicht kommen wir da noch näher drauf zu sprechen. Ich habe das letzte Mal wohl irgendwann vors Jahr aus dem Johannesevangelium gesprochen. Kann sich noch jemand daran erinnern? Nee, ja? Alles vergessen. Ja, meine Worte sind auch nur Worte von Ja, Vergänglichkeit, dagegen ist das Wort Gottes ewig, lebendig und schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Und das wollen wir uns heute Morgen bewusst machen, indem wir Johannes 21 lesen. Da heißt es dann: Ab Vers 15. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter den Brüdern aus: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach zu ihm, nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Ja. Das letzte Kapitel des Johannesevangeliums. Jetzt muss ich mal wieder mein Manuskript suchen. Ja, ich stehe vor der Frage, das Johannesevangelium abzuschließen. Und da ist das letzte Kapitel, was mich daran hindert. Können wir ein biblisches Buch abschließen? Die letzten Verse hindern mich dran. Die Welt würde die Bücher nicht fassen. Das Johannesevangelium ist vielleicht das Erste, was wir lernen können, muss immer offen bleiben. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und es ist ein Arbeitsbuch für alle Gläubigen. Oder? Geht das euch nicht auch so? Man wird jedes Mal erbaut, wenn man da hineinschaut und sieht allein die persönliche Vorstellung, die der Herr für sich in Anspruch nimmt. Nehmen wir nur die Worte: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Diese Aussage hat unserem Herrn das Leben gekostet. sind wir uns dessen bewusst. Hätte er das nicht gesagt, aber er hat es in Anspruch genommen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was wir erleben, ist eine Abkehr von der Wahrheit, die exponentiell vor sich geht, nicht linear erfolgt, sondern ganz gravierende Ausmaße annimmt. Wir sind auf einem steilen Abstieg von der Wahrheit. Wir merken das, wenn man versucht, seriöse Nachrichten zu bekommen, in Nachrichtensendungen, die wir früher für seriös hielten. Die Meinungen über welches Thema auch immer, die sind so konfus und reaktionär und entgegengesetzt, dass man innerhalb von einer halben Stunde alles erfährt und nichts mehr weiß. Wie kommt das? Es kommt zum Beispiel daher, dass Tausende von Menschen von Regierungen beauftragt sind, sogenannte Fake News in die Welt zu setzen, falsche Nachrichten zu verbreiten. Das hat es früher auch schon gegeben, nehmen wir die Zeit des Dritten Reiches unter Hitler, die Zeit der Kriege. Der Krieg lebt davon, dass man falsche Nachrichten verbreitet. Und Diktatoren sind in der Lage, ein ganzes Volk zu beherrschen und zu beeinflussen. Wer beeinflusst uns? Wir leben doch in einem freien Land. Ich denke, dass es die Finsternismächte sind, die gegen Gott arbeiten und die in den himmlischen Örtern sind, die uns beeinflussen wollen und uns abbringen wollen vom Evangelium, von Jesus Christus. Unsere Hauptperson ist der Herr selbst und eine Fixierung auf ihn verspricht Leben, Genüge, verspricht Ziel und Inhalt. Und ich glaube, dass wir uns neu als Gemeinde bewusst machen müssen, wie es am Anfang gewesen ist, wie die Jünger, die hatten dasselbe Problem. Wenn damals jemand gläubig geworden ist, der war nicht irgendwie in einer wohlgesonnenen Umgebung, die wertefrei die Gemeinde wachsen ließ. Ja? Der wurde verfolgt von der eigenen Familie, weil die gegen ihn gearbeitet haben. Jesus hatte man gekreuzigt, aber jetzt waren die Nachfolger da von Jesus und mit denen ging man auch nicht zimperlich um. Die Gemeinde damals wurde verstreut, wurde verfolgt. Sie wurde verfolgt vom eigenen Volk. Familie, eigenes Volk und vom römischen Machtimperium. Das hatte zur Folge, dass die erste Generation im ganzen Mittelmeerraum unterwegs war. Also Gott benutzt, das ab einem gewissen Zeitpunkt das Evangelium weiter zu verbreiten. Und diese Vorbereitung, die wir eben gelesen haben, geht dem voraus. Gott bereitet das vor. Wie bereitet er das vor? Gott will, der Jesus will Gemeinde bauen und er baut sich ein ewiges Reich. Wir wissen das und kennen das. Aber wo muss er seine Leute wegholen? Wir haben gelesen von den sieben Jüngern und die Geschichte davor kennt ihr auch. Es ist der Fischzug. Da heißt es, dass der Jesus den Jüngern zum dritten Mal erschien. Und dann kommt die Geschichte, dass er am See Genezareth am Ufer ist und er fragt die Jünger, habt ihr was zu essen? Und die Jünger haben keine Ahnung, wer da spricht und sagen, nein, wir haben nichts zu essen, die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann gibt er ihnen einen Tipp und sagt, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Und das war für die Fischer eine ganz neue Geschichte. Ja? Die andere Seite ist die schwache Seite. Wir alle wissen, dass wir eine starke Seite haben. Normalerweise ist das rechts. Ich bin rechts und links unterwegs. Also ich schlage den Hammer mit der linken Hand, aber ich schreibe mit der rechten. Das ist eine ganz komische Sache, die man sich angewöhnt hat. Und als Schulkind wusste ich nicht, mit welcher Hand ich schreiben sollte. Da hat mir eine Mutter mir einen Fingernagel gekennzeichnet. Und ich habe mir dann die rechte Seite angewöhnt. Ganz komisch, oder? Ja, für die Fischer war es so, sie mussten die Netze auf der anderen Seite, auf der schwachen Seite, auswerfen. Und da ist die Frage, kennen wir unsere starke Seite und unsere schwache Seite? Werfen wir auch die Netze auf unserer schwachen Seite aus? Was ist eure schwache Seite? Spricht man nicht drüber, ne? Ihr erlaubt, dass ich euch das sage. Nicht böswillig, sondern gutwillig. Ich war vor einem Jahr, habe das eben gesagt, war ich schon mal hier. Und davor auch schon mal. Also in größeren Abständen sieht man dann Unterschiede. Ihr habt als Gemeinde, ich sage nicht von oben herab, sondern um euch zu helfen, dem Herrn zur Ehre, eure schwache Seite ist, dass ihr recht wenig junge Leute in der Gemeinde habt. Da sage ich nichts Falsches und ist auch nicht verletzend. Aber wie bekommen wir die jungen Leute in die Gemeinde? Euer Durchschnittsalter ist gestiegen, auch gegenüber meinem letzten Besuch. Und wir müssen ernsthaft darüber nachdenken. Empfehle ich euch, wo ist der Punkt, wo wir da ansetzen müssen, um wieder Fische zu fangen, die Netze auf der schwachen Seite auszuwerfen. Dann wird der Herr eure Netze füllen. Und das hat er damals gemacht. Wo ist denn in dem 21. Kapitel der Missionsbefehl? Wo sehen wir den? Habt ihr eine Idee? Ist ein bisschen verborgen. In Matthäus ist es nicht schwer, oder? Geht hin.
Weide meine Lämmer, hüte meine
Schafe. Ja.
Das ist schon der Auftrag, was wir zu tun.
Ja. Wo noch? Ja, in dem Fischzug zum Beispiel. Haben wir das vielleicht erkannt? Wie viele Fische fangen die? 153. Das ist eine Zahl, die Gott gibt aus dem Himmel. Die Zahl 153, wir können uns jetzt die nächste Stunde darüber unterhalten, was alles in dieser Zahl möglich ist. Alle Zahlen, die es auf der Erde gibt und durch drei teilbar sind, sind zurückzuführen auf die 153. Also ein Mathematiker unter euch wird euch da sehr viel zu sagen können. Ist jemand ein Mathematiker hier heute Morgen? Es ist interessant, das zu überprüfen. Die Zahl 153, das waren damals alle bekannten Fischarten, die man im Lateinischen kannte. Also Gott sagt in diesem Abschnitt, alle Fische, die ihr fangt, gehören mir. Gehören Gott, sind Eigentum. Er hat sie erkauft mit seinem Blut. Er hält hier eine Predigt im Lateinischen. An die lateinische Welt, an die Welt im Mittelmeerraum. Und er gibt den Jüngern ein Programm und sagt, hier, geht los, macht was draus. Ich werde die Netze füllen. Und die Netze werden diesmal nicht reißen, sondern sie werden an Land gezogen werden können. Was passiert mit den Fischen? Bekommen die Jünger davon ihr Frühstück? Nein, sie gehören Gott. Alle Gläubigen, die wir evangelisieren, sind Eigentum Gottes. Das Frühstück gibt er ihnen, ohne die Fische zu berühren. Und sie dürfen satt werden in der Gegenwart Gottes. Aber die Sache ist nicht zu Ende. Die Zeit nach der Auferstehung bis zur Entrückung ist für mich eine ganz geheimnisvolle Zeit. Das waren nur 40 Tage, oder? Ja, wie hätten wir unser Programm gemacht, um eine weltweite Evangelisation zu starten? Oh. Die Computerleute unter uns, die würden sagen, ja, wir hätten erstmal ein Excel-Programm geholt und Word installiert und um die Organisation hinzubekommen. Hat er das gemacht? Nein. Was hat er gemacht? Hat er Engel beauftragt? Hat er einen weltweiten Einfluss genommen? Wie startet er die weltweite Evangelisation? Bitte? Durch Einzelbegegnungen. Was ist das entscheidende Kriterium für ihn?
Die Treue und die Liebe zu den Schafen. Und
zu ihm.
Ja, zu ihm. Genau. Und das fragt er jetzt ab. Verstehen wir? Gott ist, der Herr Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Er geht als Sieger von Golgatha, ist er unterwegs. Und er findet Zeit, alleine an den See zu gehen, Feuer zu machen, Fisch zu braten und den Jüngern zu essen zu geben. Sind das nicht belanglose Dinge? Wären wir auf die Idee gekommen, mal ganz ehrlich, 7 Jünger aufzusuchen und mit denen zu frühstücken? Ich denke, wir müssen ganz neu über Evangelisation nachdenken und nochmal die Ursprünge sehen. Gott will, und das hat er vorgemacht, persönlich erkannt werden. Er sucht die persönliche Nähe. Gott will Kinder. Er sagt in Kapitel 1, ab dem 12. Vers, schaut, er kommt aus der Ewigkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und er braucht 12 Verse, um sein Anliegen kundzumachen. Nämlich, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Gott will Kinder. Und das ist bis heute gleich geblieben. Oder? Ist uns allen bewusst, wie werden Kinder gezeugt? Durch Liebe, oder? Es ist bis heute so. Gott baut ein Reich, der Sohn baut das Reich der Liebe. Das ist seine mächtigste Waffe. Das ist sein Konzept, das ist sein Inhalt, das ist alles, wo es ihm drauf ankommt. Und jetzt hat er Jünger, er hat sich ihnen geoffenbart, er hat 3 Jahre mit ihnen verbracht. Und was machen die? Sie erkennen das nicht. Sie gehen in ihren alten Beruf zurück und machen, was sie immer getan haben. Aber er hatte doch gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Haben sie das alles vergessen? Hat Petrus das vergessen? Die Dinge, die uns umgeben, sind so mächtig und irreführend, dass wir genauso abzubringen sind wie ein Petrus von den ursprünglichen Vorstellungen Gottes. Wir sind in unseren Problemkreisen unterwegs und haben das Anliegen Gottes vielfach vergessen, oder? Könnte das sein? Dass wir im Gespräch jemand das Evangelium erklären und zu seinem Herzen reden können? Wo sind wir da momentan unterwegs? Meine Frau und ich haben Haushalt alleine jetzt. Wir haben unsere alten Freunde, die wir schon 50 und 60 Jahre kennen teilweise. Mit einigen bin ich in den Kindergarten gegangen. Und jetzt mit 70 kennt man sich immer noch. Ja. In vieler Hinsicht ist das gesellschaftliche Leben abgekapselt durch Freunde, die man immer kennt. Und wir haben uns gesagt, wir wollen diesen Ring nicht auflösen oder vernachlässigen. Nein, wir wollen ihn aufbrechen und über diesen Bekanntheitsgrad neue Bekannte suchen. Wir wollen Ehepaare einladen, wo wir sagen, hallo, wie geht's euch? Ja? Also wir suchen neuen gesellschaftlichen Kontakt. Das ist gar nicht mal so einfach. In unserer Familie hat jede Woche einer Geburtstag. Ja, und wenn wir feiern, sind wir immer mit Gläubigen zusammen. Wo sind da Ungläubige mal am Tisch? Wir treffen uns heute Abend mit einem Ehepaar, was ich aus der Lehrzeit kenne. Also mit dem habe ich zusammen gelernt. Aber er ist nicht gläubig. Ein anderes Ehepaar, wo der Mann auch nicht gläubig ist. Das ist im Moment eine Freundschaft zwischen einer gläubigen Frau und einem ungläubigen Mann. Aber er kommt mit in die Gemeinde. Und dann habe ich noch meinen Freund, den ich aus dem Kindergarten kenne. Mit Frau haben wir eingeladen und wir sind heute Abend zusammen. Also eine ganz interessante Mischung. Und wir hoffen, dass wir über den Glauben reden und über die Liebe Gottes, ohne Vorwürfe zu machen, ohne Anspielungen, dass wir einfach das Wesen Gottes versuchen deutlich zu machen und das Anliegen Gottes und dass Errettung nötig ist. Wir haben eine ukrainische Familie in der Gemeinde, in Gemeinderäumen. Wir haben die untere Etage ausgeräumt, Zwischenwände gezogen, Küche installiert und haben eine Familie aufgenommen mit 7 erwachsenen Kindern. Der Mann ist schwer behindert und die haben noch eine Freundin mitgebracht, die Kinder. Also, das Haus ist voll. Und die jungen Leute waren bereit, die Jugendräume für eine Zeit zu opfern, um Barmherzigkeit zu üben. Mit allen Schwierigkeiten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Das größte Hindernis ist die Sprache, oder? Die haben noch nicht mal das gleiche Alphabet, kyrillische Buchstaben. Da ist kein Verständnis möglich, die können auch kein Englisch oder was. Ja, da haben wir händeringend gesucht nach jemand, der das übersetzt. Und da sehe ich doch die drei erwachsenen Töchter, die sprechen im Ort einen jungen Mann an. Da denke ich, wenn der mit denen redet, dann muss der ja Ukrainisch oder Russisch können. Ja? Die Sprachen sind sehr ähnlich. Und dann haben wir das junge Ehepaar kennengelernt und haben den Mann, obwohl er nicht gläubig ist, gebeten, doch unsere Gemeindestunde den Ukrainern zu übersetzen. Also eine ganz extrovertierte Situation. Er musste also die Bibeltreues übersetzen, obwohl er selbst nicht dran glaubt. Und er kommt selbst zum Nachdenken. Das war das Anliegen. Inzwischen haben wir dieses Ehepaar weiter kennengelernt und zu uns zum Kaffee eingeladen. Und wir sind jetzt bei Ihnen eingeladen gewesen, haben Sie besucht. Ein junges Ehepaar mit einem Kind.
Zwei.
Mit zwei Kindern, genau. An dem Nachmittag war nur die kleine Tochter da und der Junge kam später dazu. Ja, und dann haben wir gesagt, wir wollen zusammen doch mal das Johannesevangelium lesen. Und wir haben ihnen eine Bibel geschenkt und verabredet, dass wir uns jetzt mit dem ersten Kapitel beschäftigen. Das Interessante an Johannes ist, wenn jemand das ganze Buch gelesen hat, was muss er dann entscheiden? Bitte?
Ja oder nein?
Ja, glaube ich das?
Gott. War Jesus Christus Gott?
Ja, genau. Ist Jesus Christus der Sohn Gottes oder ist er es nicht? Du brauchst gar nichts mehr dazu zu sagen. Die Leute müssen nur die Nase in die Bibel reinstecken. Und du kannst nur helfen, ja, dass so ein Treffen zustande kommt, dass Gott Gnade schenkt. Aber das Reden Gottes wird selbst zu dem Herzen sein. Er muss einfach entscheiden, wer ist Jesus Christus? Und das Wort selbst hat die Kraft zur Errettung. Nicht dein Wesen oder was auch immer. Das Einzige, was wir aufbringen müssen, ist Zeit ist Liebe zu dem Nächsten. Und diese Liebe fragt der Herr hier an. Die Aussendung Gottes, der Jünger, war an dieses Kriterium gebunden. Der Liebe zum Herrn. Und da hat er bei Petrus einen wunden Punkt gefunden, oder? Was war denn Petrus passiert? Wissen wir alle, aber sagt's mir. Ich will noch wissen, ob ihr wach seid. Er hat ihn verleugnet. Ja. Würde uns das auch passieren?
Ja.
Ich glaube schon. Jedem von uns. Auch mir. Der Petrus hat einfach einen anderen Christus erwartet. Einen anderen Messias. Einen Gott, der das Volk Israel von seiner Knechtschaft befreit und wieder zur Blüte führt. Der politischen Einfluss nimmt. Gesellschaftlichen Einfluss und nicht jemand, der einfach stirbt. Das hat der Petrus nicht verkraftet, dass Gott so einen Messias offenbart. Aber er hat ihn verleugnet und das ist ein Wunderpunkt. Mit diesem mit dieser Tatsache kann er nicht arbeiten. Da hat er keine, da ist er kraftlos. Und da kommt der Petrus jetzt ins Gespräch mit dem Herrn oder der Herr mit ihm. Petrus war ein Anführer der Jünger. Das, was er gemacht hat, haben die anderen gesagt, ja, dann machen wir auch. Ja? Da waren 7 Jünger auf einmal bereit, ja, wenn du fischen gehst, geh mal mit. Ja? Petrus war auch der, der gesagt hat, und der Herr hat ihn gefragt, wollt ihr jetzt auch weggehen? Was sagt Petrus?
Wenn ich mit dir sterben müsste, ja, werde ich niemals verlassen.
Ja, und er hat gesagt, nein, wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, dass du der Messias bist, dass du, ja, unser Erlöser bist. Wir werden nicht gehen. Und doch war die Stunde gekommen, dass er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und so fragt der Herr hier ihn ab und sagt, Petrus, wie ist das? Hast du mich lieb? Und er fragt nicht mit irgendeinem Wort, sondern er fragt nach, hast du eine Liebe in dir, die eigentlich nur himmlischen Charakter hat? Liebst du mich, wie Gott dich liebt? Hast du eine, der Grieche konnte unterscheiden zwischen 3 Worten der Liebe, ihr kennt das, die Liebe Agape, die göttliche Liebe, die Liebe, die man unter Freunden hat, Philio, und die erotische Liebe. Der Herr Jesus fragt hier nach der göttlichen Liebe. Er fragt, hast du mich Agape lieb, wie Gott dich liebt? Und der Petrus antwortet, nein, ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Also er weiß schon, dass es jetzt brenzlig wird um ihn, wenn der Herr ihn fragt. Stell mal vor, der Herr fragt dich, welche Liebe hast du in dir? Liebst du mich wie andere Dinge in dieser Welt, wie dein gutes Leben, dein Auskommen? Liebst du mich wie dein Hobby? Liebst du mich wie deinen Beruf, wie deine Freunde? Wie liebst du mich? Wie hat Gott uns geliebt? Was ist der Unterschied zwischen der Liebe zwischen Menschen und der Liebe, die Gott gezeigt hat? Nochmal. Was ist der Unterschied?
Göttliche Liebe hat keinen Eigennutz.
Ja. Göttliche Liebe ist bereit, alles zu tun, um zum Ziel zu kommen. Sich selbst zu verleugnen, ist aufopferungsvoll. Diese Liebe zu offenbaren, ist Thema der ganzen Bibel. Von Anfang an. Und im Hohen Lied der Liebe wird uns das vorgestellt. Selbst Wasserfluten können dieses Feuer nicht löschen. Niemand vermag, das zu durchbrechen. Und mit dieser Liebe baut er sein Reich auf. Und er kommt zum Ziel in Jesus Christus. Das muss uns neu bewusst werden. Es muss vor aller Zeit, in der Ewigkeit, muss es ein Gespräch gegeben haben zwischen dem Vater und dem Sohn. Oder? Und der Vater sagt dem Sohn, ich habe da ein Anliegen. Ich habe da eine Braut ausgesucht für dich. Und die Braut hat aber ein Problem mit sich selbst. Die weiß gar nichts von dir. Die hat keine Vorstellungen von Gott. Diese Braut ist mit sich selbst beschäftigt und ist in den unmöglichsten Situationen auf der Erde zu finden. Sie ist in Slums zu Hause. In Großstädten, wo die Leute leben wie die Hunde. Sie ist vollkommen entstellt, tätowiert, rauschgiftabhängig. Sie ist alkoholsüchtig. Sie ist in ihren Lüsten, ist die sich ergeben, die kennt nichts von Gott, die ist gottlos. Aber ich will diese Braut dir geben. Bist du bereit, Mensch zu werden und diese Braut zu suchen? Das war die Frage im Himmel. Wir können das in etwa ermessen durch den Geist Gottes, nicht ergründen. Nur in etwa ermessen, welche Liebe dahinter steckt, die das will. Und der Herr Jesus hat gesagt, ja, ich bin bereit, deinen Willen, o Gott, zu tun. Wenn du das willst, dann mache ich das. Menschen erretten, die gottlos sind. Das größte Unternehmen in dieser Welt, überhaupt. Und das ist bis heute so geblieben. Da hat sich nichts dran geändert. Und diese Frage steht jetzt hier vor einer Jüngerschar. Wie wollt ihr denn gehen? Wie wollt ihr die Menschen erreichen? Wie wollt ihr die Herzen der Menschen erreichen? Das ist noch was zu klären. Ihr habt mich verraten. Es geht nur dann, wenn wir das einsehen, wie verratend wir unterwegs sind. Es reicht nicht irgendeine Liebe, dass uns jemand auffällt, der verloren ist. Wir müssen über Menschen weinen können, weil sie verloren sind. Ist euch das jemals vorgekommen? Ich sehe eine lustige Schar von Menschen. Junge, schöne Leute, die Spaß am Leben haben. Und ich frage mich, Herr, sollen die alle verloren gehen? Sollen die alle umkommen? Wann sind wir ergriffen davon, dass die Menschen um uns her umkommen? Welche Wege suchen wir? Der Jesus muss hier was in Ordnung bringen. Hast du diese Agape-Liebe? Nein, ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Was sagt der Herr? Hüte meine Schafe. Auf die Einsicht, dass es zu wenig ist, gibt er schon einen Auftrag. Er wartet nicht einen Tag damit oder so. Überlegt ihr das nochmal und denkt mal drüber nach. Nein, da ist eine Antwort, eine Regung im Herzen. Ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Wann hast du dem Herrn das zum letzten Mal gesagt? Hüte meine Schafe. Er fragt zum zweiten Mal, liebst du mich? Wie liebst du mich? Wieder die Agape-Liebe. Und er antwortet, nein, ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Und jetzt wird der Petrus ganz eindenklich. Und tatsächlich kommt die dritte Frage. Und der Herr schraubt die Erwartungen runter und sagt, Liebst du mich wirklich, wie man einen Freund liebt? Das dritte Mal, und jetzt weiß selbst der Petrus, dass der Herr darauf abzielt, er hat ihn dreimal verleugnet. Ich kenne diesen Menschen nicht. Macht man das mit einem Freund? Lässt man einen Freund im Stich? Nein. Das kostet sehr viel. Uns kostet das sehr viel, mit unseren Freunden zusammen zu sein. Weil man kennt sich so lange. Man kennt Schwächen und Stärken. Man kennt Nörgler unter den Freunden, oder? Leute, die nur über andere herziehen. Schlechte Dinge verbreiten sich unheimlich schnell. Und man muss manchmal innehalten und sagen, es sind unsere Freunde. Aber das Ruder herumzureißen, das kostet unheimlich viel. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich liebe dich, Filio. Und der Auftrag kommt zum dritten Mal. Weide meine Schafe. Und er sagt hier dem Petrus direkt, du bist diensttauglich. Ich gebe dir den Auftrag zum Dienst. Gott wird direkt handeln, wenn du ihm deine Liebe neu ausdrückst. Du bekommst direkt einen Auftrag. Und ich denke, wir alle können darüber nachdenken, wie wir die jüngere Generation hier in Dortmund erreichen können, dass eure Gemeinde wieder Babygeschrei erfährt und ihr ganz neu gestärkt werdet in dieser Richtung. Wollen wir versuchen, im Kleinen jeder für sich zu überlegen, wen wir einladen können, mit wem wir essen gehen können, mit wem wir die Bibel lesen, mit dem wir einfach freundlich sind und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, da sagen wir, du, wir haben da eine Gemeinde, das ist ganz nett bei uns, komm doch mal vorbei. Und dann passiert es, dass die Gemeinde wächst in dieser Richtung. Gott zur Ehre. Das ist nicht so einfach, was Gott hier will, die Herzen zu verändern. Der große Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, er kümmert sich hier um einen Menschen und sagt, ich fange nicht vorher an mit der Verkündigung, bevor das nicht geklärt ist. Stell dir mal vor, ein Herz jetzt, da ringt Gott drum. Wie elementar ist das denn? Weide meine Schafe. Das ist gar nicht so einfach. Diesen Dienst, dieser Dienst wird dem Petrus das Leben kosten. Er wird zu Tode kommen über diesen Dienst. Und die Jünger sind alle keines natürlichen Todes gestorben. Die sind alle, bis auf Johannes vielleicht, der auf der Insel Patmos als Gefangener war nachher, im Exil. Da sagt man, weiß man von ihm, dass er, man hat ihn in die Gemeinde hineingetragen, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Man hat ihn in die Gemeinde hineingetragen. Ich will, dass dieser bleibt, bis ich komme. Alle anderen sind in ihrem Dienst als Märtyrer zu finden und Petrus wurde gekreuzigt und er wollte nicht so sterben wie sein Herr, er wurde gekreuzigt mit dem Kopf nach unten, sagt man. Bitte? Also ganz neu der Auftrag, ganz anders, ganz persönlich. Ganz individuell, weide meine Lämmer, das heißt der Gemeinde Aussicht zu geben, Ziel zu geben, Inhalt zu geben. Erst wenn wir das haben, arbeiten wir für die richtige Sache. Erst wenn wir Ziel und Inhalt im Reich Gottes festmachen, dann haben wir auch Einsatz für den Herrn Jesus. Wenn wir da falsch unterwegs sind und nur in dieser Welt Zielsetzungen haben, das geht nicht gut. Lassen wir uns neu festmachen in der Zielsetzung, indem wir selbst erkennen, wer Jesus Christus ist, indem wir uns selbst erkennen als sterbliche Menschen, denen Gott ewiges Leben gegeben hat. Der Herr segne euch und bewahre euch.